Die Spannung steigt. Wir sind online. Sehr schön. Hallo zusammen. Willkommen zu Folge Nummer 20. 20 Folgen haben wir geschafft. Ich bin richtig happy, dass wir das so durchgezogen haben, dass wir im Februar gestartet haben. Man weiß ja immer nie, bleibt man dran oder nicht. Von daher haben wir uns für Folge 20 heute natürlich wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und zwar haben wir heute die Annika von Finbrand da. Und was die Annika macht, das wird sie euch gleich gerne ganz persönlich vorstellen. Hallo Annika.
Hallo Eddie, herzlichen Glückwunsch zur 20. Folge an der
Danke,
Stelle.
danke. Ja, ich bin schon ganz hyped auf diese Staffel, sowieso schon von vornherein. Wir haben schon vor Beginn der Dreharbeiten oder der Aufnahmen haben wir tatsächlich schon so ein Line-up gehabt, wo ich dachte, okay, cool, das kann was werden. Und einer dieser Kandidaten, auf den ich mich auch drauf gefreut habe, warst schon damals du, weil ich mich hier erinnere. Von daher umso schöner, dass es geklappt hat. Ja, wir haben
Ja,
eine riesen
vielen Dank
Vorlauf
für die
gehabt. Wann haben wir
Einladung.
gesprochen? Im Juli, glaube ich, ne? Und
Ich
dann
denke.
waren wir terminlich schon so, dass wir im Oktober erst den Termin hatten. Also ja, liegt natürlich ein bisschen daran, dass wir auch jetzt alle 2 Wochen den Podcast machen, nicht mehr jede Woche. Ja, steigert so ein bisschen die Qualität insgesamt, ne? Weil man einfach mehr Luft hat. Ne? Ansonsten haben wir tatsächlich bei der Wochenrhythmus hatten wir ein, zwei Filler-Folgen, mehr oder weniger, wo wir irgendwie notgedrungen noch jemanden finden mussten. Alleine habe ich sogar alleine gemacht. Also das, ja, ist nicht einfach, dran zu bleiben, muss man sagen. Aber umso mehr freut es mich, dass es jetzt klappt. Genug von mir. Annika, erzähl von dir. Stell dich mal kurz vor.
Ja, mein Name ist Annika Brunner. Ich bin 28 Jahre. Na, gut, dass ich das noch richtig habe. Ich bin seit mehreren Jahren im HR-Bereich unterwegs und habe dieses Jahr Finbrand ausgegründet. Und unsere Mission ist es, Benefits für alle Unternehmen und Mitarbeiter zugänglich zu machen und hier einen guten Service anzubieten, um aktuelle Challenges dann auch zu beheben und Unternehmen dabei zu unterstützen.
Ja, es ist ganz, ganz lustig, wie wir zusammengekommen sind. Wir haben uns beim Pitch Break ja bei den gleichen Pitch-Tag gehabt. Das heißt, ich habe erst gepitcht und dann durfte die Annika. War ein bisschen mies, oder? Als Zweiter zu pitchen? Ich habe,
Ich
ich,
wollte
also ich
als
war.
Zweite. Ich
Ah, du wolltest als Zweiter. Okay.
wurde gefragt
Ja.
und wollte als Zweite und
Okay.
ja, war
Ich
ganz
fand
happy,
super, dass ich
dass
nicht als Zweiter pitchen musste. Ich
sehr gut. Dann hat sich das ja gut ergänzt.
Absolut, absolut. Sehr schön. Ja, Benefits ist so ein Begriff. Ich sehe ja auch Benefits as a Service. Ich glaube, das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Ich glaube, gerade Leute, die noch nicht so sehr in dem HR-Bereich drin sind, haben vielleicht auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit. Erklär es uns mal.
Ja, also Benefits ist ein Thema, mit dem wahrscheinlich schon jeder Arbeitnehmer mal Berührungspunkte hatte, wird aber immer unterschiedlich definiert. Also wenn wir jetzt hier nach Deutschland schauen, ist Benefits immer ein Thema, das viel mit Add-ons zum Gehalt zu tun hat und meistens für den Arbeitgeber immer bedeutet, dass es ein steueroptimiertes Tool ist, das ich meinen Mitarbeitern dann anbieten kann. Und ich glaube, den Gedanken, den muss man ein bisschen neu denken oder sich am angelsächsischen Markt orientieren, dass man eben sagt, es geht im Wesentlichen darum, Wertschätzung zu vermitteln und Mitarbeitern zukommen zu lassen und sich dann die Frage stellen, was vermittelt denn tatsächlich diese Wertschätzung? Also was kann das alles sein? Und dann ist es halt nicht nur ein steueroptimiertes Dienstrad, sondern ich kann in alle Richtungen lenken. Also, ja.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin ein großer Freund davon, ich rolle das vielleicht anders auf. Ich bin kein so großer Freund von dem, wie Unternehmen die Rolle ihrer Mitarbeiter sehen. Und weil ich finde, dieses mit dem Gehalt ist alles abgegolten, ganz fürchterlich, weil das ist Quatsch. Also das, was man an Gehalt zahlt, auch wenn es wirtschaftlich irgendwie okay ist und auch vielleicht im Vergleich zu anderen in der Branche, ist damit ja eigentlich nicht abgegolten, wie viel Lebenszeit ein Mensch dir offeriert. Und ich finde, umso mehr muss man ja eigentlich auch Verantwortung dafür tragen, was mit dem Menschen passiert und was ist, ne? Weil er ein Drittel seines Lebens einfach der Arbeit mehr oder weniger schenkt, hätte ich fast gesagt, ne? Schenkt
Total.
nicht, aber Lebenszeit im Verhältnis zu dem, was man dann an Gehalt rauskriegt.
Ja, es ist eine Investition, also auch Zeit. Und wenn man jetzt sagt, das Gehalt ist eine Währung dafür, dann muss man sich überlegen, ob Geld die einzige Währung ist, die es da gibt. Und gerade jetzt auch in den letzten Monaten oder Jahren, vielleicht auch durch Corona, hat sich, glaube ich, die Sichtweise für viele Arbeitnehmer auf die Arbeit geändert. dass man eher nach dem Sinn sucht und sich Gedanken macht, was gibt mir die Arbeit denn vielleicht auch zurück?
Wie kamst du dazu? Also, was war der Hintergrund? Du hattest erwähnt, du hattest bei einer Unternehmensberatung ja ursprünglich mal gearbeitet, ne?
Ich hatte verschiedene, also zwei wesentliche Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Recruiting. Da war ich mehrere Jahre als Teamlead für die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften zuständig. Schwerpunkte waren da Finance, Accounting und HR. Und zuletzt war ich in der Wirtschaftsberatung für den Firmenkundenbereich zuständig und habe mich um die Installation von betrieblichen Versorgungssystemen gekümmert. Und da merkt man schon, es ist ein abstrakter Begriff, also sehr technisch dann auch. Es hat viel mit arbeitssteuerrechtlichen Thematiken zu tun. Und dann merkt man das. Also es sind zwei verschiedene Welten. Das eine kommt mehr aus der Finance-Richtung oder wirklich aus diesen rechtlichen Schwerpunkten. Und das andere ist dann das, was oft auf der Strecke bleibt. Also gerade diese Wertschätzung oder das Thema, wie präsentiere ich mich dann auch als Arbeitgeber?
Ja, spannend. Wie ist denn, wie war denn so deine Erfahrung? Ich meine, du wirst ja irgendwo einen Bedarf erkannt haben für so ein System, ne? War das dann aus deiner Arbeit, aus dem Recruiting, dass du irgendwie ein Feedback gekriegt hast von den Leuten, die du vermittelt hast? Oder war das eher dann im Nachgang, wo du so die Systeme eingeführt hast, dass du dachtest, die Systeme sind eigentlich gar nicht so geil?
Also absolut, ja. Es ging aus der Praxis hervor. Das war der Anlass, weil ich schon verschiedene Challenges erkannt habe über die Jahre. Also wenn wir ins Recruiting reingehen, dann sieht man das natürlich bei Themen wie, was zieht denn Bewerber überhaupt an? Oder was ist denn tatsächlich der Grund, dass Arbeitnehmer nicht mehr glücklich sind in ihrem Job? Dann merkt man ja, es ist nicht 5 oder 10.000 Euro mehr Bruttojahresgehalt, sondern es ist schon die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer sich nicht mehr wohlfühlt oder das Gefühl hat, dass ein Arbeitgeber nicht das Gefühl hat, dass er die Wertschätzung, da sind wir wieder beim Thema vom Arbeitgeber, vom Unternehmen, vom Vorgesetzten bekommt. Und auf der anderen Seite, jetzt gerade die letzten Monate, merke ich schon, dass auch viel Administratives, also so prozessuale Themen, schwierig zu handeln sind für Unternehmen. Und ich selber, ich war dann mit den Mandaten auf der Suche nach Tools, die eben wesentliche Kernelemente lösen, also Probleme, die HR-Abteilungen haben, und habe auf dem Markt nichts gefunden. Und dann habe ich mich selbst dran gesetzt, um da eine passende Lösung zu finden.
Aber so Benefits-Lösungen gibt es ja schon, oder? Also
Ja.
so
Ja. Genau, also die gibt es. Wenn ich jetzt beauftragt wurde, so ein Versorgungssystem zu implementieren, ist es dann aber so, dass ich trotzdem noch verschiedene Anbieter habe, die ich kontaktieren muss. Also ich habe einmal eine Ansprechperson, die sich nur um Betriebsrenten kümmert. Dann habe ich vielleicht noch eine Plattform, die sich mit Diensträdern auskennt und so weiter. Also ich habe unterschiedliche Ansprechpartner, die es zu koordinieren gilt. Das ist mal Punkt eins. Und was ich nicht gefunden habe am Markt oder was diese Wettbewerber, die Plattformen, die es gibt, immer voraussetzen, ist, dass die Unternehmen bereits wissen, welche Benefits zu ihnen passen. Also was
Verstehe,
wollen sie denn
okay.
schon anbieten? Das heißt, es ist die Grundvoraussetzung, um so ein Tool dann zu nutzen. Und hier scheitert es in den meisten Fällen schon. Also die Unternehmen sagen, ich weiß
Okay.
gar nicht, was meine Belegschaft will, was denn die Grundvoraussetzung ist, dass Benefits auch angenommen werden. Und dann habe ich halt im Umkehrschluss mittel- und langfristig wieder die Problematik, dass ich niedrige Durchdringungsquoten habe. Also dass die
Okay,
Benefits, die ich anbiete, nicht genutzt werden.
naja, spannend. Und okay, und dann okay, das wusste ich nicht. Hätte ich auch, ich meine, jetzt wo du es sagst, würde ich so unterschreiben. Ich kann mir absolut vorstellen, dass da wieder Software gebaut wurde, ohne irgendwie auch an eine Lösung zu denken. Bin selber ein großer Kandidat dafür.
Also ich würde gar nicht so weit gehen, dass man nicht nachgedacht hat, nur es ist natürlich schon ein komplexes Thema. Und was ich ja möchte, ist Unternehmen in so ein 360-Grad-Tool anzubieten. Also dass sie wirklich nur ein Tool verwenden müssen, das dann zu bedienen ist, um alle Themen, die damit zusammenhängen, abzudecken.
Aber heißt das dann auch, wenn du jetzt an das Design von eurem Tool gedacht hast und auch an die User Experience, dass ihr es euch nicht nur zur Aufgabe macht, quasi das Management bereitzustellen, sondern auch die Benefits vorzuschlagen dann? Okay, cool. Ja, das ist
Genau, das
spannend.
ist das Kernelement. Also wenn wir den Prozess mal durchgehen, startet man immer mit einer Analyse, die analysiert die Challenges und Needs vom Arbeitgeber, aber auch von den einzelnen Mitarbeitern. Also die werden alle befragt und auf Grundlage der Daten, die wir erheben, ermittelt dann ein Algorithmus, in welche Bereiche es denn Sinn macht, zu investieren als Arbeitgeber. Also welche
Aber ist es
Kategorien.
dann was ich ausfülle, oder weil du sagtest ja eben, dass die Belegschaft kommt, ist es, oder ist es was ich dann in meine Belegschaft reingebe?
Beides, sowohl als auch. Also es gibt Fragen, die richten sich gezielt an die Geschäftsführung. Dann nochmal Fragen, die nur für die HR-Abteilungen bestimmt sind, also Personalverantwortliche. Und dann die große Masse natürlich die Mitarbeiter. Und da darf jeder Einzelne seine Meinung äußern. Und das ist ja auch wichtig, das ist Kernelement. Und wenn ich das dann mal weiß, dann kann ich abgleichen und Schnittstellen bilden und die Variablen batchen.
Ja, spannend. Und habt ihr vorher Daten erhoben, um quasi dieses Matching überhaupt zu ermöglichen? Weil ich meine, klar, jetzt könnt ihr einen Fragebogen stellen und könnt daraufhin was vorschlagen, aber da, wo ihr das Ergebnis des Fragebogens auswertet, muss ja irgendeine Datenbasis hinter sein, irgendein Modell. Wie seid ihr da rangekommen?
Genau, es sind verschiedene Datensätze, die dem Ganzen zugrunde liegen. Das sind einmal internationale Datensätze, weil Amerika einfach viel, viel weiter ist. In Deutschland gibt es auch Werte, an denen man sich orientieren kann.
Ist schön, in Deutschland kannst du alles einfach machen, was vor 4 Jahren in Amerika gemacht wurde, ist dann
Ja,
heute hier aktuell.
richtig. So bin ich auch vorgegangen. Erstmal gegoogelt, was denn so 2016 angesagt. Genau, ja. Aber das sind zum einen die Daten und zum anderen, wenn wir dann ja auch in die Auswahl der tatsächlichen Anbieter gehen, haben wir da auch Variablen, die wir einander zuordnen können. Also jeder Anbieter, jeder Kooperationspartner oder Benefitpartner, wie wir es nennen, wird am Anfang gescreent. Der bekommt seine eigene Registration-Form und gibt uns dann auch die wichtigen Kennzahlen, die wir brauchen, um dieses Matching dann zu ermöglichen.
Okay, spannend. Habt ihr denn irgendwie einen Feedback-Loop dann? Das heißt, um dann auch aus den weiteren, ich sag mal, produktiven Daten wiederum Erkenntnisse zu ziehen?
Ja, also jeder Arbeitgeber bekommt in regelmäßigen Abständen auch Reports zur Verfügung gestellt oder Monitorings und daraus lassen sich natürlich Rückschlüsse ziehen, was super interessant ist, weil man frühzeitig nachjustieren kann, also man kann gegensteuern, um dann wiederum dieses große Thema Durchdringungsquote zu optimieren oder das einfach auf dem Schirm zu haben. Weil dann, wir sprechen ja oft in diesem Finance oder in der Finance-Welt von Return on Invest, bezogen auf Wertschätzung oder auf Benefits wäre es dann mehr Return on Value. Also was bringt, welchen Effekt, welchen Impact haben die Benefits tatsächlich? Und das lässt sich eben dadurch berechnen, dass wir die Daten auch nutzen, die wir erheben, auch
Ist
langfristig.
denn der Ansatz, wo du sagst, Value und Effekt, ist es denn der Ansatz zu sagen, es muss der Firma einen Mehrwert bringen, oder ist es eher der Ansatz zu sagen, es muss erstmal der Individuum Mehrwert bringen? Also ist es da wirklich eine Sache, die ich für intern mache und sage, hey, wir sind alle coole Arbeitgeber, wir haben ganz viele Benefits, oder ist es was, oder auch vielleicht auch die Frage, wie ist es bei den Chefs so? Also sind diejenigen, die diese Benefits-Geschichten anbieten, wirklich interessiert an den Menschen, oder glaubst du, das ist eher so ein Marketing-Ding ist für HR?
Das ist total schwierig zu sagen, weil ich würde nicht sagen, dass Benefits ein reines Marketinginstrument sind. Natürlich stärkt es eine Arbeitgebermarke nach außen, aber auch nach innen. Das verwendet werden kann, wenn wir jetzt aber einen Schritt weiter gehen, wenn es natürlich gut gemacht wird und Mitarbeiter auch das Gefühl haben, die Benefits passen zu mir oder ich habe da Freiheiten und habe Mitspracherecht, das Unternehmen vielleicht auch mitzugestalten. Also die Welt, wie ich dann arbeite und wie mein Arbeitsplatz aussieht, dann geht es übers Marketing hinaus. Weil dann habe ich ja genau das Ziel, das ich ja als Arbeitgeber verfolge, nämlich einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich Leute wohlfühlen und ich eine geringe Fluktuation habe. Und man muss sich ja vorstellen, wir sind schon mehr und mehr eine reine Dienstleistungsgesellschaft, auch in so Gegenden wie Baden-Württemberg, wo der Faktor Mensch eine immer größere Rolle spielt. Das heißt, ich muss meine Leute fragen, ich muss sie kennen und ich muss auch auf die Wünsche eingehen. Ansonsten habe ich ein Problem.
Ja, absolut. Ja, ich finde, wie gesagt, die Rolle, die der Arbeitgeber einnimmt gegenüber seinen Mitarbeitern, darf sich gerne modernisieren und so ein bisschen von diesen archaischen Grundstrukturen, die wir ja über viele Jahrtausende hatten. Also ich finde zum Beispiel, bei mir ist es sogar so, dass es noch nicht mal, also ich glaube, dass wenn ich jetzt nur mit dem Ding da reingehe und sage, hey, hoffentlich verlässt mich mein Mitarbeiter nicht, dass das der falsche Ansatz ist. Bei mir, ich denke das andersrum. Ich denke mir so, gerade auch bei meinen jungen Mitarbeitern und Werkstudenten und so, wenn die mich, also wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass sie mich verlassen, und ich gehe davon aus, dass der kommt, dann sollen die zumindest so viel mitgenommen haben, dann soll das so gut gewesen sein, ihr Arbeitsplatz so gut gewesen sein, dass sie was für sich persönlich mitgenommen haben, um dann ihren nächsten Karriereschritt gehen zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist immer dieses, Jürgen Klopp hat das mal so gut gesagt, ich weiß nicht, ob du das was sagst, ein ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund, aktueller Trainer von Liverpool. Er sagte, er glaube nicht, dass die Angst vom Verlieren ein besserer Antrieb ist als die Lust aufs Gewinnen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen da, ne? Wenn ich Angst habe, einen Mitarbeiter zu verlieren, dann ein anderer toller Satz, ich weiß nicht, wo er kommt, den habe ich auch in meiner Karriere mal irgendwo aufgeschnappt, wenn Leute fragen, so, was ist eigentlich, wenn ich meinen Mitarbeiter ausbilde und dann geht er. Dann frage ich ja, was ist, wenn du ihn nicht ausbildest und er bleibt?
Ja, das absolut. Das finde ich auch, trifft's. Ja. Trifft's absolut, und ich glaube,
ja, das ist
ja, das sind wir immer das heute so,
einigen. Naja, aber ich weiß nicht, ob dieses Denken wirklich schon überall drin ist. Ich glaube auch, dass zumindest jetzt, wo ich halt auch in Unternehmerkreisen auch viel unterwegs war und so, ich glaube, es ist sehr viel auch, du hast als Unternehmer viel zu stemmen, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass solltest du das hinkriegen, all deine Herausforderungen irgendwie zu meistern, dass das eine gewisse Hybris nach sich zieht. Ich glaube, Unternehmer nehmen sich wichtiger, als sie eigentlich sind, weil ohne die Mitarbeiter und die Leute alle drumherum kannst du noch der allerbeste Unternehmer sein, und das wird nichts. Ich finde gerade in so, wenn es darum geht, Steuererhöhungen und ähnliches für Unternehmen und ähnliches, dann wird immer deutlich, dass manche Leute doch die Haftung zum Boden ein bisschen verloren haben. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in der Art und Weise, wie du deine Mitarbeiter ausbildest. Und wenn du die als Leibeigene siehst und nicht als Individuum, dann ist es halt schwierig. Umso besser finde ich, dass es da eine Bewegung gibt, auch bei großen Konzernen.
Total. Also ich glaube, es ist auch so dieser Bezug zur Basis. Wie nah bin ich denn tatsächlich dran? Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schwerfällt, also nicht nur in großen Unternehmen, sondern auch im Mittelstand, weil ich ja oft gar nicht die Möglichkeit habe, diese Nähe zu den Mitarbeitern herzustellen. Und ja, ich sage mal so, wir könnten so viel mehr Nähe zu den Mitarbeitern schaffen, wenn wir sie denn auch fragen würden. Also wenn wir denen eine Stimme geben und sich das Feedback halt nicht einmal im Jahr einholt mit einer Mitarbeiterumfrage, sondern in regelmäßigen Abständen, und dann auch die Fragen stellen, die relevant sind, und dann die Ergebnisse auch nutzen und Erkenntnisse rausziehen.
Ja, am Ende hat man ja immer ein soziales Gefüge, ne? Also und das lebt, und das lebt jeden Tag und nicht nur einmal im Jahr beim Mitarbeitergespräch. Und von daher, ich habe zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, ich glaube, Daimler macht das, dass sie von der Geschäftsführung einen Podcast haben, damit die Mitarbeiter quasi in regelmäßigen Abständen mitkriegen, was eigentlich in der Führungsetage so los ist.
Das finde ich cool. Ja.
Das können sie dann auf dem Weg, auf dem Hauseweg oder so, können sie sich dann den Podcast reinziehen, wenn sie denn wissen wollen, was im Unternehmen so passiert. Finde ich einfach ganz, ganz, ganz schlauen Ansatz irgendwo. Ne?
Ja, total. Genau, weil ich dachte mir das, oder ich weiß nicht mit wem, gestern oder so hatte ich das auch in einem Gespräch, dass man ja eigentlich unterscheiden muss zwischen Wertschätzung. Also dieses große Thema Wertschätzung mal runterzubrechen, einmal zwischen direktem Vorgesetzten und Mitarbeiter. Also warum arbeite ich in einem Unternehmen? Ah ja, weil mein Verhältnis zum Vorgesetzten sehr gut ist, und das lässt sich halt aus Makroebene super schwer steuern. Also was mache ich denn als Arbeitgeber per se, unternehmensübergreifend, um dann sichtbar zu werden? Und wie sieht denn da Wertschätzung aus?
Ja,
da reicht es halt eben nicht.
Mit wie vielen Leuten spricht man, die von ihrem Chef reden, aber das ist eigentlich irgendwie nur der Abteilungsleiter. Ne? Und gerade wenn man irgendwie in kleineren Firmen unterwegs war, war der Chef. So. Aber man neigt natürlich dazu, wenn das derjenige ist, mit dem man hauptsächlich spricht, dass das dann der Chef ist. Aber ja, wie viel Kontakt hast du wirklich zum Vorstand? Aber große Entscheidungen werden im Vorstandsebene getroffen und da ist ein Disconnect vorprogrammiert, wenn du natürlich irgendwie das Gefühl hast, der Vorstand kümmert sich gar nicht um mich hier unten.
Es ist schwer und auch bei diesen ganzen digital geführten Teams oder wenn ich jetzt einen rein Remote-Ansatz nehme, wird es auch in kleinen Teams schwer, eine Nähe dann herzustellen.
Also. Absolut, ich war jetzt vor ein paar Tagen bei meine Mitarbeiterin in Amsterdam besuchen. Wir arbeiten ja auch komplett remote alle.
Ja.
Und das ist halt was ich viel zu selten noch tue, weil ich einfach aus zeitlichen Gründen, aber was wir eigentlich viel öfter tun müssten, weil man merkt halt, diese persönliche Nähe ist einfach nochmal ein anderer Schnack, wie man so schön sagt, in Hamburg.
Da ist halt davor und danach noch was passiert. Und in diesen ganzen Zoom-Meetings ist es ja schon sehr konzentriert und geballt auf das Wesentliche.
Ja, absolut. Nee, ich bin da wirklich, wirklich gespannt auf, was es da noch gibt. Es zahlt natürlich auch dann auf diese ganze Thematik Work-Life-Balance ein. Ne? Diese strikte Trennung ist halt, gerade weil wir in der Dienstleistungs-Remote-Gesellschaft mittlerweile hier erleben, und vielerorts ist halt der Kram schwierig. Aber ich möchte einmal weg von den gut bezahlten Dienstleistungsjobs. Und wie ist das, habt ihr auch Interesse von Firmen, die vielleicht gar nicht so die viele, Arbeiter haben im Lager, ne? Logistikcenter, produzierendes Gewerbe, was ja gewaltig ist in Deutschland. Wie sieht es da aus? Sprecht ihr auch mit so Unternehmen oder ist da noch gar kein Bedarf irgendwie?
Doch, total. Also unser Fokus liegt auf den KMU, also Mittelstand, unter anderem auch produzieren. Und da muss man natürlich schon gucken, was macht man mit den Shopfloor-Mitarbeitern? Also die Leute, die eben nicht am Laptop oder am Computer sitzen und dann Zugriff auf eine Plattform haben. Und wie erreicht man die? Und gerade bei diesen Mitarbeitern spielt dieses Gehalt oder die Vergütung noch eine größere Rolle.
Ja, also, absolut, klar.
So. Und dann muss ich mir schon die Frage stellen, wie gestalte ich diese Arbeits- und Gehaltspakete? Und dann wird der Wert vom Benefit vielleicht noch mal deutlicher als für die Leute, die sowieso.
Ich stelle mir das aber auch schwierig vor. Also wenn ich mir die ein oder andere anderen Kontakt von mir vorstelle, keine Ahnung, Schlosser, Schweißer oder so. Er würde sagen, was willst du mit Benefits? Ich gebe mir lieber mehr Gehalt. So, ne?
Ja, es kommt drauf an, welche. Also, und dann muss man sich hier auch wieder die Frage stellen, welche Herausforderungen haben die oder mit welchen Themen haben die zu kämpfen? Wenn ich jetzt in den produzierenden Mittelstand gucke oder in die Produktion wirklich reingehe, dann sind es oftmals halt wirklich diese körperlichen Themen, also körperliche Gesundheit. Was kann ich denn da tun? Und da ist ein Arbeitgeber natürlich gewillt, Benefits anzubieten oder Maßnahmen zu ergreifen, die Gesundheit dann fördern. Und da gibt es einiges an Ausweise. Da gibt es ja super viel, was man macht. Und ich war auch letztens bei einem Kunden und das waren eben Produktionsmitarbeiter, die haben eine betriebliche Krankenversicherung dann bekommen und die haben sich wahnsinnig gefreut, weil der Arbeitgeber hier sichtbar war, indem er Arztrechnungen bezahlt hat. Also auch sowas Banales wie eine Zahnreinigung oder das sind kleine Sachen, wo man jetzt von außen sagen würde, ob ich dafür jetzt einen Job wechseln würde, aber es hat halt wirklich einen Impact. Und
das ist spannend, ja.
Das ist ja cool, wenn man das identifiziert hat und die Mitarbeiter das dann auch so toll annehmen und dankbar sind.
Ja, so eine Zahnreinigung kostet ja auch eben 100 Euro, ne? Und wenn ich, und auf der anderen Seite der Arbeitgeber kann sowas dann, im Bündel vielleicht noch günstiger kriegen, ne? Macht natürlich absolut Sinn. Ich würde gerne nochmal ein tiefer reingehen. Wie läuft so ein Gespräch mit so einem Produktions-, ich hab ja auch schon mit baden-württembergischen Unternehmen gearbeitet. Wenn ich mir da so das produzierende Gewerbe, wie spricht man mit so einem Mittelständler? Also mit dem Chef.
Mit dem Chef?
Ja, der das Tool dann am
Ende kauft. Komplett anders als mit allen anderen Geschäften. Ja. Nee, also es startet wirklich damit, dass man ja oft, also ich gehe da sehr offen rein und es geht im ersten Schritt mal herauszufinden, was sind denn die Herausforderungen und die gehen halt auseinander. Also so ein Mittelständler hat oft die Herausforderung, halt Fachkräfte zu bekommen. Das ist nach wie vor halt ein immer größer werdendes Thema. Und dann vor allem die Herausforderung, administrativ die Themen unter einen Hut zu bringen, weil wir hier relativ flache Strukturen haben in meinen Augen. Also gerade was diesen administrativen oder kaufmännischen Bereich anbelangt, da gibt es vielleicht noch jemanden, der für die Buchhaltung dann zuständig ist oder die ist vielleicht noch ausgelagert. Und das ist dann unmöglich, sich mit anderen Themen zu befassen. Also gerade dieses Employer Branding, wenn man es denn so nennen möchte. Oder ja, einfach die normale, in Anführungszeichen, HR-Arbeit zu machen. Und da können wir echt eine Lösung anbieten, da sind die dankbar, also die suchen dafür. Und das ist eigentlich das Erstaunliche, weil ich hatte, also das, was du fragst, das ist total berechtigt, weil ich dachte ja auch, die sind vielleicht eher gehemmt, etwas umzustellen, also
Die
gerade so was Strukturelles, dass
gute
sie,
alte Wirtschaftshomöopathie, ne? Ja.
ja, also wenn so ein Unternehmen in der dritten
Ja.
Generation ist, dass man
Ja, ja,
dann er sagt, ja, hat jetzt aber schon immer funktioniert. Und wieso soll ich denn jetzt hier was
ja.
umstellen?
Ja, ja,
Aber dem ist es tatsächlich nicht
ja.
so.
Okay,
Und
spannend,
das
ja.
wundert mich.
Ja, aber es
Wundert
ist cool,
mich
schön zu
tatsächlich
hören.
selber,
Ich
aber
finde es
das ist
großartig. Sind das denn immer noch die alten Entscheider oder haben da jetzt vielleicht einfach schon die Jungen übernommen, die einfach einen anderen Blick drauf haben?
beides. Also schon oft so gerade im Übergang, die neue Generation geht ran und die will dann auch vorangehen mit neuen Tools und ist offener für digitale Systeme, weil sie einen anderen Bezug dazu haben, aber würde ich jetzt pauschal nicht sagen. Also ich würde
Sehr
nicht sagen,
cool.
dass ein älterer Geschäftsführer sich komplett davor verschließt.
Ja, spannend. Ja, ich bin ja selber in einem IT-Unternehmen aufgewachsen, habe ich fast gesagt, was auch sehr viel Wert darauf gelegt hat, für die Mitarbeiter eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen. Natürlich, ein IT-Unternehmen ist jetzt kein produzierendes Gewerbe. Aber das ist was mir hängen geblieben ist. Bei allem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist in der Zeit, ist diese, ich sag mal, ich will fast gar Liebe zu den Mitarbeitern, aber diese Verantwortung, die ein Chef übernimmt für seine Mitarbeiter, ist, man merkt das und es bleibt hängen. Also, es ist jetzt fast, ja, wie lange ist es jetzt? 8 Jahre her, dass ich da weg bin. Aber das ist immer noch was, wo ich positiv dran zurückdenke und sage, jo, das passte schon, ne? Ein paar andere Rahmenbedingungen passten nicht, aber das war schon ziemlich gut. Und die anderen Rahmenbedingungen, die nicht passten, das klingt vielleicht doof, das lag auch an mir. Also, ne, war, es gibt auch, nicht jeder Mitarbeiter passt
Total
in jedes Unternehmen.
reflektiv.
Ja. Nicht, ja, aber das war ich damals nicht. Das war ich auch 5 Jahre lang nicht. Irgendwann ist es mir dann gedämmert, wo ich, vor allem jetzt, wo ich selber Leute einstelle, dass man nicht mal ansatzweise, gerade mit Anfang 20, die ganze Bandbreite an Informationen hat. Und da, ja, es ist immer so lustig, wenn man als Mitarbeiter damals dachte, man hat die Welt verstanden und irgendwie Entscheidungen in Frage stellte und dann wie so 8 Jahre später merkt so, wahrscheinlich hatte ich nicht im Ansatz alle Infos. Schwierig. Das ist, ja, man neigt ja immer zu schimpfen und zu fluchen und Dinge nicht nachvollziehen zu können, aber wie auch, ne? Aber dann kommt so ein Benefits-Geschichten und alles drumherum dann ja auch wieder zum Tragen, ne? Das heißt, wenn ich ein gewisses Gefühl von Nähe zu auch der Geschäftsleitung habe, selbst wenn die ein paar, vielleicht in einer anderen Stadt sitzt, ja, dann trotzdem immer das Gefühl zu haben, okay, ich bin denen da oben nicht egal, hilft natürlich dann insgesamt vielleicht auch für mehr Verständnis und mehr Harmonie auch zu sorgen innerhalb der Organisation.
Ja, total. Absolut.
Spannend. Ich würde gerne mal, du bist ja keine Technikerin selber, ne? Und ihr habt ja eine Software gebaut. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also ich meine, die Sache ist ja die, also man denkt sich ja was aus, also man kennt das Problem und man kennt die Lösung und jetzt muss man sich halt mal rantasten, wie der Weg dorthin aussehen könnte. Aber das ist schon ein super spannender Prozess, der ja auch nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Aber da merkt man,
Er
wie
ist nie abgeschlossen. Also, er
das
wird nie
nie.
abgeschlossen sein. Herzlich willkommen in meiner Welt.
Das ist echt schade, ja. Jetzt. Ja. Genau, also von daher merkt man schon, wie wichtig es ist, dass man ein gutes Team hat, dass da Leute dabei sind, die einfach die Verantwortlichkeiten für bestimmte Themen auch tragen, dass man sich hier gegenseitig das supportet. Und wir haben ja nicht nur das Thema Entwicklung, sondern im ersten Schritt geht es ja viel mehr darum, was macht man denn mit den Daten? Also wie erhebt man die, wie pflegt man die auch ein, wie baut man diese Datenbank auf oder wie strukturiert man das Ganze? Und dadurch, dass wir ja jetzt auch noch ein sehr frühphasiges Startup an der Stelle sind, ist das auch für uns ein großes Thema, gute Leute zu finden und dann in
Aber
die Entwicklung einzubringen.
hast du denn da Mitgründer, die das mit aufbauen, oder habt ihr euch da Geld und ge habt ihr Geld in die Hand genommen und da von extern was eingekauft?
Ja, also wir sind ja jetzt auch gerade dabei, immer noch diesen Prozess komplett zu digitalisieren. Also das, was am Anfang ein rein analoger Prozess war, den ich stemmen konnte, ist ja dann nicht skalierbar. Und das ist ja jetzt die Challenge. Und das ist auch der Grund, weshalb
Ah,
ich.
verstehe. Das heißt, du hast am Anfang quasi mehr oder weniger ein analoges Modell gebaut, was du theoretisch per Hand hättest ausführen können als Beraterin sozusagen.
Gemacht
Ja,
habe, ja. Genau.
okay, verstehe. Das heißt, du hast quasi erst den Prozess und das Ding aufgesetzt und validiert, und jetzt seid ihr dabei, das zu automatisieren. Ich verstehe. Okay, das
Genau,
heißt,
also.
ihr hattet gar nicht vom Fleck weg eine Software-Idee, sondern du hattest eigentlich eine Prozessidee, wie man diesen Benefits-Kram zugänglicher machen kann.
Ja, absolut. Und ich bin auch froh darum, dass es so kam. Also, dass der Weg nicht von der anderen Seite aufgerollt wurde, weil ich kann mir schon vorstellen, dass es dann natürlich hart wäre, eine Software zu entwickeln, nur auf Grundlage einer Theorie oder einer Idee, die man hat, und dann erst diesen Market Proof
Nein.
einzubringen.
Das ist ganz easy.
Genau, also
Erzähl das
von
an
daher.
Entwickler, wir bauen immer erst und dann gucken wir, wo passt es
I
eigentlich rein.
know, I know, ich finde das total cool.
Ja,
Also
weißt du, dass das so cool ist?
richtig,
Es ist nicht schlau.
aber
Es ist
die
vielleicht, es ist
Möglichkeit,
interessant, aber nicht
die
clever.
Möglichkeit hatte ich leider nicht. Ja. Also mir blieb gar nichts anderes übrig, als
Ja, aber du
alles
hast ja
zu
nichts anderes
tun.
gemacht. Also du hast jetzt zwar nichts programmiert, aber du hast ja genau das gemacht. Du hast gebaut und hast es dann getestet. Ja, spannend, spannend. Wie viel von eurem Prozess ist denn noch analog?
Ja, also ich beschreibe es als teilautomatisierten Prozess, weil jeder einzelne Prozessschritt, ich habe ja gesagt, das ist ein 360-Grad-Ansatz. Das heißt, wir haben verschiedene Bereiche von der Analyse, dann dieser Algorithmus, dann die Auswahl der Partner, dann die Verwaltung und Administration, das Monitoring. Und jeder einzelne Schritt per se oder für sich ist digital. Und das jetzt in einen Kontext zu bringen und auf einer Plattform zu bündeln, ist ja das Kernziel auch für die nächsten Wochen und Monate.
Ja, spannend. Also eben, hast du denn das Gefühl, ihr seid auf einem guten Weg, oder habt ihr da so, was waren so die größten Challenges dabei, wenn du jetzt von der analogen ins Digitale wechselst? Weil
Ja.
ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute da draußen gibt, die sich vielleicht einen tollen Prozess vielleicht auch auf der Arbeit ausgedacht haben und sich denken, eigentlich müsste man den digitalisieren können. Und es gibt ja heute mit den ganzen Low-Code-Varianten oder No-Code-Varianten, ich habe sie neulich selber auch ausprobieren können, unglaublich krasse Tools, wo ich, wenn ich Excel bedienen kann, schon die halbe Miete habe, ne? Deswegen ist das was. Nimm uns mal mit, wie ging der Prozess bei dir so vonstatten? Also du warst
Ja.
jetzt Annika, du hattest einen Prozess, du hast ihn validiert, der funktioniert, und jetzt stehst du vor der Aufgabe, ich mache daraus eine Software und die soll für den Brand heißen. As a Service.
Genau. Ja, also es ist ja dann nicht nur, wie entwickle ich die Plattform, sondern insgesamt, wie möchte ich denn dieses Unternehmen gestalten oder wie gehe ich denn da die nächsten Schritte? Und alleine, jetzt gerade so als One-Woman-Show, an der Stelle wird's schwierig und von daher war mir schon klar, dass wenn ich das Ganze skalierbar machen möchte, und das ist ja das Ziel, weil ich möchte es ja vielen Unternehmen dann zugänglich machen, sich Support von außen zu holen. Und da hatte ich dann glücklicherweise auch die Möglichkeit, eine Business Group zu gewinnen, also ein Business Angel, der genau darauf spezialisiert ist, also so HR-Prozesse zu digitalisieren und da ja, fühlt sich einfach viel besser an, weil man das Know-how von außen bekommt. Und ja, dann arbeitet man sich Stück für Stück vor.
Aber das heißt, du hast gar keine Mitgründer, sondern du hast direkt quasi den Business Angel gesucht und gefunden anscheinend. Okay, spannend.
Ja. Wobei man
Und
ja schon sagen muss, es ist halt super schwer planbar. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man setzt sich ja nicht hin und sagt, ja, mache ich jetzt als erstes das oder ist was anderes besser,
ist
sondern man guckt ja,
absolut.
was funktioniert. Das ist ja immer Trial and Error
Ich
und
bin
man
einfach
denkt in
rausgegangen und
verschiedene.
gesagt, das mache ich jetzt. Nein, es ist absolut nicht. Ehrlich gesagt, fast alles, was wir haben, ist uns zugeflogen in irgendeiner Form. Also man sagt ja immer viel, und ich hatte ja vorhin die Hybris angesprochen bei Unternehmern, und das Ding ist rein statistisch auch, und wenn man das mal auswertet, ist unglaublich großer Anteil an Erfolg ist Glück. Ne? Wie gesagt, man kann sein Glück provozieren, indem man es halt versucht. Ne? Also wenn ich nie im Lotto spiele, werde ich nie gewinnen. So, desto mehr Zahlen ich ausfülle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal was gewinne.
Ja,
Aber ich kann
genau, ist
unglaublich
auch
viele Zahlen ausfüllen und kann trotzdem nie gewinnen. Das ist nun mal so.
halt
Und
die,
das
die
wird.
Definition von Glück an der Stelle. Also
Ja.
ich denke, man muss,
Ja,
je mehr man halt reingibt, desto
ja.
wahrscheinlicher ist es, dass es kommt.
Ja. Genau. Und am Ende ist es halt alles ein Wahrscheinlichkeitsspiel, ne? Das ist ganz spannend, wenn du mal off-topic, wenn du mal eine Kindsentwicklung anguckst, also wie so ein Kind aufwächst, und wir Menschen sind einfach reine Statistikmaschinen. Das ist ganz spannend irgendwie. Also alles, was wir so tun, Sprachen lernen und sowas, ist ganz viel Statistik, die in uns und unserem Gehirn vorgeht. Das ist ganz spannend. Jeder, der sich mal interessiert dafür, wie das läuft, wäre es ans Herz gelegt, Menschen bei der Entwicklung zu sehen, ist äußerst spannend. Kindern und Mitarbeitern in gleichermaßen.
Marginale Unterschiede.
Eine andere Ausgangslage, aber ähnliche Prozesse. Aber stimmt nicht. Bei Kindern sind ja die Lernmuster noch nicht so drin. Man hat ja, wenn man größer wird, hat man so gewisse Lernmuster, die sich einspielen. Und
Ist halt
die
weniger
sorgen.
intuitiv, oder? Also.
Naja, du hast halt Art und Weisen, wie du lernst. Und die hast du drin. Wenn du die resetten könntest, könntest du relativ schnell viele neue Dinge lernen, tatsächlich. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Forschungsfeld. Ich glaube, das ist noch relativ frisch, also noch gar nicht so tief erforscht, aber man kann, wenn man so Lernmuster zurücksetzen könnte, könnte man sehr, sehr viel schneller wieder Neues lernen, wie es Kinder halt tun, weil sie halt noch nicht diese festgefahrenen Denkmuster haben. Weil das Lernmuster, was du für dich hast, ist ja nicht perfekt für alle Dinge, die du lernen musst. Und das ist ganz, ganz interessant. Aber zurück zum Thema. Das heißt, wie habt ihr dies? Du hast jetzt, ich versuche das gerade noch mal einzuordnen. Du hast jetzt quasi du hast schon einen Kundenstamm gehabt, mit dem du das halt quasi manuell gemacht hast eine Zeit lang, richtig?
Genau.
Genau. Hast du das als Freelancerin dann gemacht oder hast du dann irgendwie schon direkt irgendwie was ausgegründet oder?
Nee, also das ging ja aus der Tätigkeit in der Wirtschaftsberatung hervor, dass man eben gesagt hat, das, was ich per se in der Funktion abdecken kann, geht nicht weit genug. Also Unternehmen haben nachgefragt, ob denn drumherum noch etwas möglich ist und das habe ich denen dann gegeben als gute
Ja.
Beraterin, Wünsche erfüllt. Und ja, und das dann in Einklang zu bringen, das war dann schon ein längerer Prozess, weil mir kam die Idee schon im letzten Jahr und dann arbeitet man sich halt langsam vor und bis man dann an den Punkt kommt, wo man halt sagt, das ist halt ein Riesenthema und ich finde da jetzt keine Lösung auf dem Markt, ja, die Sinn macht für Unternehmen.
Ja.
Und ja, und dann haben wir das eben ausgegründet und jetzt muss man ja sagen, das sind jetzt ein paar Monate, klar, es passiert super viel, aber die Monate, die jetzt noch kommen werden oder die Wochen, die sind schon super spannend. Also da wird total viel passieren. Wir sind jetzt in die nächste Finanzierung oder in die erste Pre-Seed quasi, Pre-Seed-Finanzierungsrunde gestartet, um da dann die Schritte nach vorne zu machen, die es jetzt auch braucht, um den großen Markt noch abzudecken.
Ja, es ist einfach auch bei Software so, wenn du kannst vieles irgendwie noch eine Projekttätigkeit querfinanzieren, aber am Ende ist Software braucht halt einen relativ langen Atem am Anfang. Das stellen wir auch fest, teilweise irgendwie durch Seed-Investing, über einen Accelerator, teilweise über irgendwie ein, zwei größere Aufträge, die wir reingekriegt haben. Aber das geht es so schnell durch. Also es ist gerade wenn man Software entwickeln lässt, man kann gar nicht gucken, so schnell wie das Geld weg ist. Und wenn du dann noch Marketing dazu nimmst, hast du dann irgendwie Konkurrenten, die Zehntausende Euro jeden Monat ausgeben. Und das Google Startup-Programm hat sich bei uns gemeldet und sagt so, also, ja, was ist denn euer Ad-Spend jetzt gerade? Also,
Xing Premium Account.
Schwierig. Also, und die sprechen erst mit dir ab 10.000 Euro App-Spend im Monat. Im Startup-Programm sprechen die erst mit dir, wenn du als Startup in der Lage bist, 10.000 Euro in Google-Werbung alleine zu stecken. Mhm. Aber ich denke mir so, Leute, wenn ich 10.000 Euro im Monat in Google-Werbung stecken könnte, dann müssten wir hier nicht reden.
Ja, aber es sind dann auch bei dir so die zwei Schwerpunkte, also einmal Marketing, also Marketing-Spend und alles, was in die Entwicklung fließt. Oder gibt es
ja absolut
andere, große?
Ja, klar, Human Resources, ne? Aber, übrigens immer noch schreckliches Wort. Humane Ressourcen, ganz schwierig. ja, also ich glaube, so jedes Startup, man unterschätzt das, man braucht auch Sales. Sales ist auch nicht günstig. Man kann das Glück haben und irgendwie freiberuflich Sales-Leute finden, die unterstützen. Das war mein Glück jetzt die letzten Wochen und Monate. Das halt für einen vernünftigen Kurs. Dann habe ich jetzt tatsächlich auch unseren ersten Sales-Mitarbeiter eingestellt zum 1. September. Und es sind aber alles so Investments, die wirklich, also das tut dann schon weh, ne, finanziell. Aber am Ende, du hast ja sowieso laufende Kosten und du kannst natürlich jetzt das Geld liegen lassen und ausbluten. Oder du kannst halt investieren und gucken, dass du was draus machst. Und man neigt immer so sehr dazu, irgendwie an den falschen Ecken zu sparen. Und irgendwie Zeiten rauszuzögern, weil am Ende, ja, wie gesagt, man braucht einen langen Atem. Man muss dazu sagen, ich bin halt freiberuflicher ITler noch nebenbei und das ermöglicht einem natürlich eine gewisse Querfinanzierung, was ungemein hilft. Aber ich habe noch immer nicht wirklich ein Marketingbudget und das ist, was wirklich fehlt. Und dadurch hast du kein Inbound, dadurch musst du dein Sales Cold Calls machen, was hardcore ineffizient ist. Und ich habe das Gefühl, nach Corona noch viel schlimmer. Und dann hast du natürlich Entwicklungsarbeiten, die ich aktuell in erster Linie selbst stemme. Dadurch kann ich mich aber wiederum nicht um Marketing kümmern. Das heißt, ich müsste da eigentlich jemanden bezahlen, damit ich das Wissen, was ich habe, über digitale Events an den Mann bringen kann. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz, ja. Also ist ganz schwierig. Und das ist halt diese Jonglage. Also, das Jonglieren, was du dann wirklich als Startup-Gründer halt ständig machen musst, ne? Wo du mal gucken musst, okay, was mache ich jetzt und wie mache ich das aber so, dass ich trotzdem noch irgendwie, weil das ist was ich wirklich hart lernen musste. Für mich war das schon bei der ersten Gründung damals, wo ich dieses Schulungsunternehmen versucht habe aufzubauen. Ja, ich mache das hier so, dann verkaufe ich das. Wird schon gehen. Also, und es ist so unglaublich schwer, neue Produkte, die auch keine Reputation haben, an den Markt zu bringen und an den Mann zu bringen, überhaupt Leute dazu zu kriegen, mit dir zu reden. Dieser erste Step ist so ein Aufwand. Ich habe das Gefühl, so langsam, jetzt gerade heute erst wieder, habe das Gefühl, dass so langsam das, was Sales macht, so Früchte trägt. Ich habe immer das Gefühl, ich hätte so ein bisschen mehr selber machen müssen, aber ich bin halt kein Salesmensch. Und auch noch, ich habe das Produkt auch noch gebaut. Ich habe so eine hart emotionale Beziehung zu diesem Stück Software. Ich kenne jede Code-Zeile im Grunde. Ja. Und es ist wirklich viel Code. Es sind ja drei Applikationen. Was dann vorne für den End-User dann nach einem Stück Software aussieht, das ist sehr viel Arbeit. Deswegen ist es teilweise schwierig, wenn du so Calls bist und Leute dann sagen, das hier kann ich auch selber auf meine Webseite bauen und du weißt, dass du irgendwie 3000 Stunden reingesteckt hast und so. Be my guest, bitte.
Ja.
Ja, das ist so die Herausforderung. Also da gibt man ja auch keinen Hehl draus. Und dafür ist dieser Podcast ja da, einfach damit einfach auch mal live mitgekriegt wird, wie das für so Gründe eigentlich ist. Und gerade für Techies wie mich, die halt nicht aus dem Sales kommen, fehlen essentielle Fähigkeiten, ich fast gesagt, die es halt für ein Startup auch braucht. Wie ist es bei dir mit Sales? Ich meine, das ist aus Beratung, ist man ein bisschen mehr noch geschult im Dingeverkauf.
Sales, ja, wobei ich jetzt auch nicht der Fan bin von Cold Calling. Und ich glaub,
lass das mal einmal klarstellen, wer da draußen glaubt, ich kann Cold Calling, niemand, absolut niemand mag Cold Calling. Selbst die wirklich gut da drin sind, niemand mag Cold Calling.
Also
nimm das nicht als Ausrede.
Ja, ich habe wirklich wenig Menschen kennengelernt, die das hardcore abfeiern, aber es ist halt, wie du sagst, es sind ja verschiedene Themenbereiche. Also es reicht nicht voll gut im Sales zu sein oder dann in der Beratung oder im Bereich Kunden, Management, also im Account Management oder dann in der Entwicklung. Es ist halt ein breiter Prozess und man muss sich halt echt gut organisieren und immer abwägen, was denn jetzt gerade wichtig ist und wo man den Fokus drauf legen soll.
Absolut. Es ist auch die Quadratur des Kreises. Ich habe halt seit ungelogenem Jahr, dass ich ständig irgendwas nicht schaffe. Also es ist wirklich jeden Tag. Jeden Tag ist irgendwas, ist es nicht genug. Und das ist, man glaubt das gar nicht, aber selbst wenn du, ich bin ein hardcore motivierter Mensch eigentlich immer gewesen und sehr optimistisch. Aber es zermürbt dich mental, wenn du ständig deine Aufgaben hinterherläufst. Und es ist halt völlig wurscht. Ich kann nichts tun am Tag und ich kann alles und ich kann den ganzen Tag durcharbeiten. Das Ergebnis ist das gleiche. Am Ende habe ich nicht alles geschafft.
Man ist nicht fertig. Ja. Das ist echt so.
Also.
Aber ja, learn to love it. Also ich denke mir damit, klar, man kann es, ich weiß nicht, ob man sich anfreunden muss damit, aber man
Man muss akzeptieren,
ist,
ja, also
ja, akzeptieren.
das ist sicher, ja. Also du musst, das, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich das in jeder Podcast-Folge hochbringe, ne? Beste Tipp zu gründen, zum Gründen ist, lass es sein. Ja,
Standard.
ist Elon Musk hat das jetzt so eine Gruppe MIT-Studenten gesagt, bei einem Vortrag, sagte, was denn sein Tipp wäre, um ein Unternehmen zu gründen. Er hat gesagt, lass es sein. So, und das ist Genius. Das ist einfach nur Genius, weil, ne, diejenigen, die sich davon abschrecken lassen, waren eh nicht tauglich. Und diejenigen, die wirklich gründen wollen und die wirklich dran glauben, würden sich von sowas nicht abschrecken lassen.
Ja, das ist echt so ein Thema, aus welcher Motivation heraus man denn gründet. Also manche sagen ja, ich wollte die Freiheiten haben oder ich fand dieses Startup Life inspirierend, weil ich das bei Höhle der Löwen gesehen habe und das finde ich beeindruckend,
Das
wenn es
ganz
dann auch
fürchterlich.
funktioniert. Also, weil ich bin froh, dass es ein Produkt gibt und ein Thema, für das ich brenne und deshalb gegründet habe, weil andersrum, ich weiß nicht, wenn es um die Freiheit gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich aufgegeben.
Ja, ich habe ja auch, ne, zum Geld verdienen, also wenn ich sehe, was ich verdient habe mit der Unternehmung bisher, und was ich mutmaßlich jetzt auch noch im nächsten Jahr verdienen werde, da hätte ich alleine mehr verdienen können als Freelancer, muss man einfach so sagen.
Im
Ne?
IT-Bereich,
Ja,
also, aber ja, da muss man sich
also
darum, glaube ich, gar nicht Gedanken
ja, genau, aber das ist einfach, wo ich sage, ich mache das hier nicht des Geldes willen alleine. Klar, man hat natürlich die Hoffnung, irgendwie was aufzubauen, was dann entsprechende Größe hat, weil ich, wie gesagt, für meinen Teil auch gerne irgendwann noch was Sinnvolles machen würde im Sinne Klimaforschung, irgendwas. Oder Technologie, die einfach sinnvoll ist für die Welt. So. Naja, und ein Stück weit habe ich das mit den digitalen Events auch hingekriegt, weil
Ich wollte gerade sagen. Also.
wenn ich die digitalen Events so platzieren kann, wie ich mir das vorstelle, wird es einfach mega viele Reisekosten reduzieren das ist etwas, wo es, glaube ich, schon lohnt, da hinterher zu sein. Aber ja, es ist weiterhin noch ein Ritt, auch nach 18 Monaten immer noch ein Ritt auf der Rasierklinge. Das muss man einfach sagen. Aber ja, learn to love it. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das nicht auch ein bisschen cool finde. Nur, du kannst es halt noch so cool finden, noch so motiviert sein. Zwischendrin ist es mental auch wirklich zermürbend. Und dann hast du besser Freunde, Familie, die wirklich hinter dir stehen. Weil wenn die dir auch noch Kontra geben und sagen, ja, lässt es nicht lieber sein lassen, dann wird es richtig hart. Ne?
Ja, bin ich bei dir.
Sind wir irgendwie schon wieder hart abgerutscht.
Was sagt deine Guideline?
Eine Sache, die ich noch spannend finde, also erstmal, hattest du ja Kunden, die dir deine Beratung in Anspruch genommen haben. Hast du bei denen dann jetzt auch überall die Software eingeführt oder ist das für dich nochmal ein neuer Vertriebsprozess? Musst du jetzt nochmal neu reingehen?
Also mit jedem Abschnitt, der dann digitalisiert wurde, wurde das auch direkt angewendet. Also ich
Ah, okay.
sage
Also
jetzt nicht
haben
jetzt.
die Leute mit dir einen Rahmenvertrag aus deiner Beratung heraus oder wie läuft das ab, auch so vom
Naja,
Businessmodell?
Genau, also am Anfang oder wenn man jetzt diesen analogen Prozess dann anguckt, ist es schon so, dass hier sehr viel mit Projektfees gearbeitet wird. Das heißt, es gibt einmal eine Fee, die in Rechnung gestellt wird und dann einigt man sich auf eine Servicezeit von 6 Monaten, 12, 18, je nachdem. Und ja, dann merkt man ja schon, dass das ein Modell ist, das nicht skalierbar ist und von daher muss das jetzt dann auch ab kommendem Jahr umgestellt werden. Also in dem Moment, in dem Mitarbeiter die Plattform tatsächlich nutzen, dann gibt es eine User-Fee, die dann pro Monat, pro Mitarbeiter berechnet wird. Worauf ich nicht verzichten werde, ist tatsächlich die Analysegebühr am Anfang. Die ist natürlich wesentlich geringer dazu. Als diese.
Es genau. ist auch für alle Startup-Gründer da draußen, wenn ich, entschuldige, dass ich unterbreche an der Stelle, ist ein ganz essentielles Ding. Liquidität ist eine Bitch. Sorry, wenn ich das so sage. aber Liquidität ist wirklich ein essentielles Thema, womit jedes Startup irgendwie hantieren muss. Und so Service-Fees und was nutzt das, diese Einmalgebühren? Sie tun euren Kunden meistens gar nicht so sehr weh. Und ihr habt ja auch initial einfach immer Aufwand. Also du kannst den Prozess noch so automatisieren, irgendeinen Initialaufwand und sei es irgendwie noch, du hast ja auch den Sales-Gespräche im Voraus und Beratungsgespräche im Voraus und so. Lasst euch das bezahlen, weil das ist schnelles Geld, ne? Weil wenn ihr dann monatlich irgendwie eure 99 Euro kriegt, ja, dann ist das ja nett und das kumuliert sich irgendwann, aber ihr müsst ja irgendwie, ihr braucht irgendwie ein Startkapital und so eine Einmal-Fee, so eine Service-Fee, Analyse-Fee, wie auch immer, für diesen Erstaufwand macht ganz, ganz viel Sinn an der Stelle.
Also vor allem am Anfang, definitiv. Ja. Das
ist, wenn, ich meine, das ist was anderes, wenn du ein VC im Rücken hast und irgendwie 100 Millionen auf dem Konto liegen, kann das auch ohne funktionieren, dann kannst du das auch aussitzen, bis du genug Traktion hast. Aber,
ja, wobei, also unabhängig davon, ist es natürlich auch ein Commitment, das man sich vom Kunden abholt. Also das ist ja so der Klassiker. Also wenn man einen Kunden hat, der eben bereit ist, da schon mal Geld in die Hand zu nehmen, weil er das wertzuschätzen weiß.
Weißt du? Ja. Absolut, du hast vollkommen recht. Also es macht Kundenbeziehungen dahingehend einfacher. Ne? Ist genauso wie man bei Rabatten wirklich vorsichtig sein muss. Ne? Also wenn ihr einen Preis habt, dann und der Kunde kauft aber nur rabattiert, hat das wenig Aussagekraft. Ne? Und ganz schlimm ist umsonst machen. Also das macht wirklich wenig Sinn.
Ja.
Zum Probieren, 14 Tage Testversion, irgendwas, ja. Aber macht bloß nicht den Fehler, Dinge umsonst rauszuholen, egal wo ich gucke, mit wem, welchen Gründern ich gesprochen habe, ich habe auch mit anderen Softwareunternehmern gesprochen, die sagen alle das Gleiche. Die Leute, die es sich nur für umsonst holen, bezahlen meistens nicht. Also die fast eine 90% Quote oder mehr, die nie die Paid-Version nutzen. Ne? Mhm. Ich persönlich gelernt habe, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe jetzt durchaus gelernt, dass es wichtig ist, einen günstigeren oder ich sag mal einen vernünftigen Einstieg zu ermöglichen, weil es ist dann sinnvoller, die Leute überhaupt erstmal auf der Plattform zu haben, als komplett irgendwie die Leute schon vom Preis am Anfang abzuschrecken. Weil es ist schon einfacher, dann im Nachgang Upsell zu machen, wenn die Leute eh schon bei dir gekauft haben.
Ja.
Weil dann ist eine gewisse Vertrauen. Und wenn sie bei dir gekauft haben und es lief erstmal an und es lief alles soweit gut, dann einen Upsell zu machen und weitere Umsätze zu machen, ist bedeutend einfacher. Ne? Es ist nicht einfach, aber es ist einfacher, als wenn du wirklich komplett immer gleich am Anfang alles aus dem Kunden rausquetschen willst, weil es ist halt ein Infinite Game, ne?
Das stimmt. Ja, vor allem bei so Plattformlösungen hat man ja auch den Vorteil, dass Retention Rates klar eine große Rolle spielen, aber je zentraler das Thema dann auch ist oder je stärker das dann auch in so eine Unternehmensstruktur, in so eine Infrastruktur eingreift, desto weniger oder geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann nochmal alles umstellt. Also dass man dann nach 3 Monaten als Unternehmen sagt, nö, mache ich jetzt nicht weiter.
Ja. Absolut. Erzähl noch mal von deiner jüngsten Reise. Du bist ja jetzt nach Berlin gezogen, richtig?
Yes.
Exactly. Erzähl, wie kam es dazu?
Die Reise. Ja, also es hatte schon den Hintergrund, dass ich glaube, dass Berlin als Standort einfach der bessere ist für Finnbrand. Also das ist so der ganz banale Grund. Jetzt nicht, weil Stuttgart kein cooler Ort ist oder kein Platz ist, wo man ein Unternehmen gründen kann.
Ich kann
aber
nicht mal
die
Bahnhof
Geschwindigkeit,
fahren.
und das merke ich jetzt ja auch in der kurzen Zeit, in der ich dann hier bin, ist einfach eine ganz andere. Also es ist einfach ein besseres Umfeld und wahrscheinlich kommt es ja auch drauf auf den Unternehmensgegenstand an, aber Software, glaube ich, fühlt sich das Unternehmen hier wohler als in Stuttgart. Ohne
ist
jetzt Stuttgart-Shaming zu betreiben.
Ich habe nichts gegen Stuttgart, aber ich habe auch nichts für Stuttgart, bin ich ja ganz ehrlich.
Neutral, immerhin.
Ja. Ich hab 7 Monate lang in Stuttgart oder zumindest im Süden, da am Flughafen in der Nähe, gearbeitet. Und wie heißt das denn? Echter Dingen?
Ja, nein. Das,
ja, ja. Und das war nett, aber so. Ich bin jetzt nicht mit dem Gefühl nach Hause gefahren, ich müsste unbedingt nach Stuttgart ziehen, sag es mal so.
Also man muss Stuttgart oder allgemein wahrscheinlich dem Süden Deutschlands Zeit geben, um dann auch anzukommen. Also ich glaube schon, dass es einfach länger dauert, um da warm zu werden, um sich.
Aber dass auch die Leute warm mit dir werden. Also das glaube ich ist auch so ein Ding, was in Stuttgart noch, weil ich gefühlt noch mehr als. Wobei es auch unterschiedlich, ne? In Hamburg zum Beispiel, das ist dann eher so, dass du hast eine gewisse Kühle in der Gesamtgesellschaft, sage ich mal, in Hamburg. Und man ist halt gewohnt, da irgendwie nicht zwingend ultra herzlich zueinander zu sein. wobei, ohne, ich will jetzt nicht sagen, dass die Hamburger alle unhöflich sind oder kalt oder so, ist gar nicht so, aber es ist ein eigenes, ganz, ganz eigenes, eine ganz eigene Art und Weise, irgendwie, wie die Leute miteinander umgehen. Aber in Stuttgart habe ich schon das Gefühl, so, wenn du von außerhalb kommst, warte erstmal.
Abwarten, beobachten und schauen, was passiert.
Genau. Lass die Leute dich akzeptieren. Ob du die akzeptierst, ist denen völlig egal. nein, aber es war, wie gesagt, trotzdem eine nette Zeit. Was ich den Leuten in Baden-Württemberg allgemein lassen muss, ist, dass die ihre Städte im Griff haben, zumindest so vom Gefühl her. Also alles, was ich so in Baden-Württemberg bisher gesehen habe. Und es ist ja auch unglaublich viel Industrie. Also ich habe fast keine Firma, für die ich hier gearbeitet habe, die irgendwie in Baden-Württemberg als Riesenkundenkreis herumkommt. Ein Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, haben extra einen zweiten Standort in Baden-Württemberg aufgemacht, weil halt so viel Kundschaft von unten kam.
Ist ein Riesenmarkt. Also für alle Unternehmen, die also Mittelstand als Zielgruppe haben, die kommen tatsächlich um Baden-Württemberg wahrscheinlich nicht rum.
Nee, absolut. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie im produzierenden Gewerbe bist, in irgendeiner Form, ist da unglaublich viel. Und auch viele Familienunternehmen und so. Aber es ist cool. Ich finde es sehr schön zu hören, dass die halt auch offen sind für so Geschichten rund um Benefits und Co. Und ich finde es auch super, dass das auch in einem Teil der Arbeiterschaft ankommt, bei denen vielleicht auch andere Dinge relevant sind und wichtig sind.
Ja.
Ist cool. Wo siehst du euch selbst jetzt? Mal fernab, also ne, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ihr da jetzt einen guten Start hinlegt und dass ihr da euch des Mittelstandes bedient quasi. Wo siehst du dich mit dem ganzen Thema? So wahrscheinlich irgendwie, dass es alles automatisiert ist, ne? Aber ist es auch ein Paradigmenwechsel, den du irgendwie mit forcieren willst?
Großes Wort. Oh. Ja. Ich glaube, es kann für viele Unternehmen schon einen riesen Change bedeuten. Also in dem Moment, in dem ich ein Unternehmen habe, das sich noch gar nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat, das dann noch nie was gemacht hat und dann die Entscheidung trifft, ich möchte hier was angehen und ich möchte auf die Mitarbeiter zugehen und mir da mal das Feedback einholen und hier wieder eine Verbindung herstellen, eine Kommunikation schaffen. Da macht es natürlich schon einen riesen Unterschied. Heißt jetzt nicht, dass auf einmal eine Verwaltung schlanker ist oder dass da jetzt ein Tool, eine neue Software eingeführt ist. Das hat ja keine emotionale Auswirkung. Aber wenn ich Mitarbeiter mit einbinde, denen die Möglichkeit gebe, mitzusprechen, dann wirkt sich das schon aus. Und dann ist es vielleicht auf diesen Unternehmenskontext vielleicht dann ja ein Paradigmenwechsel, wenn man das Gefühl hat, die Geschäftsführung ändert etwas und lässt mich teilhaben an dem Ganzen. Dann kann sich schon die Kultur ändern. Ja.
Ja, ne, Kultur ist halt nichts für was nur Silicon Valley Startups only ist quasi, sondern es ist auch was, was wir im deutschen Mittelstand, glaube ich, ganz gut gebrauchen
Ja,
könnten hier und da.
und wir müssen halt davon ausgehen, dass ja da Unternehmen sind, die bestehen schon mehrere Jahrzehnte und die können jetzt nicht sagen, ich fange noch mal von null an und noch mal würde ich alles neu machen, sondern ich muss ja dann irgendeinen Wandel angehen und mir
Ja, und
überlegen,
es braucht,
wie hole ich die
ja.
ab.
Genau, und es muss halt auch nicht immer die Kantine sein im oder gratis Essen irgendwie auf der Arbeit, was übrigens steuerlich gar nicht geht hier in Deutschland. Das ist eine andere Story für einen anderen Tag. Das sind manchmal die kleinen Dinge. Wenn man dann, ja, ich finde das mit der Zahnreinigung ist mir echt hängen geblieben.
Echt
Das,
cool.
ja, aber das ist doch sowas. Guck mal, ich finde die besten Geschenke sind Dinge, die ich zwar gerne hätte, aber mir selber nicht kaufen würde. Die besten Geschenke.
Es ist halt
Also,
es ist wirklich greifbar. Also
ja.
auch wenn man jetzt sagt, die Zahnreinigung ist vielleicht uncool, aber man hat halt direkt einen Mehrwert dadurch. Und das ist ja das Gute. Und ich denke beim Zahnarzt an meinen Chef. So, und
Ja.
das ist doch auch schon mal was.
Kann man so und so sehen, glaube ich. Aber, ja.
Ja, aber es ist halt eine Story, die man dann erzählt oder man nimmt den Mitarbeiter mit und man ist halt die ganze Zeit präsent und das schaffen Benefits. Das sch schafft es mehr als jetzt einmal im Jahr einen Blumenstrauß zu bekommen, wenn man Geburtstag hat, weil das
Ja.
verpufft, der Effekt.
Ja, absolut, ne? Oder irgendwie einmal die Woche Kuchen mitbringen ist halt nett, aber so, aber es ist halt auch, ich glaube, gerade bei diesen Benefits-Tools hast du ja sehr auf einmal die Möglichkeit, nicht irgendwie zu sagen, hey, alle können ins Fitnessstudio, sondern wirklich ganz individuell auf den Mitarbeiter einzugehen. Und auch wenn es natürlich systemisch immer noch so ist, dass du das Allgemeine für alle bereitstellst, hast du doch eine individuelle Lösung für jeden, ohne dass du individuell Aufwand betreiben musst.
Ja.
Und das stelle ich mir schon praktisch vor. Also,
Also Individualität ist ein Riesenthema. Das wird man auch immer mehr spüren, weil man einfach den Mitarbeiter entscheiden lässt, was er denn gerne haben möchte. Also jetzt nicht zentral sagen, ihr müsst alle ins Fitnesskette XY. Darf man hier haben. Genau, sondern ich kann es mir selber aussuchen, welche Art von Sport ich denn gerne betreiben möchte oder welche Art von Coaching ich in Anspruch nehme, dass ich da die Auswahl habe und Freiräume.
Ist es denn so, dass ihr da, also wenn ihr so eine Palette anbietet, ist das denn immer, also sind die Benefits-Maßnahmen gerade so Richtung Schulung und so, sind die bezogen aufs Unternehmen oder müssen die immer ganz zwingend auf die eigene Jobbeschreibung passen oder sind die Unternehmen auch so, dass sie sagen, ihr könnt auch Schulungen in anderen Bereichen machen? Ich meine, natürlich jetzt nicht, dass du irgendwie eine Yoga-Schulung machen kannst, irgendwie aber dass ich
Ja, aber
zumindest
why
irgendwie.
not? Also ich glaube, da ändert sich auch ganz viel, dass man eben nicht sagt, ich mache jetzt ein Coaching zum Thema, weiß ich nicht, IT-System, EDV-Einführung XY und so 50 Leute sitzen in einem Raum, sondern sich eher dem Thema Personal Development annimmt und dann auch hier Angebote zur Verfügung stellt. Und das funktioniert über die Plattform natürlich dann mega, wenn man dann sagt, jeder Mitarbeiter hat ein Coaching-Budget pro Jahr und er kann sich selber aussuchen, für was er das dann gerne nutzen möchte, anonym. Also ich habe dann vielleicht ein Coaching
Anonym ist
als,
natürlich auch ein Thema,
ja,
ja.
das ist eine
Ja, ja,
Burnout-Prävention oder ich als Frau oder wie auch immer, habe das
ja.
Gefühl,
Ja,
ich komme karrieretechnisch nicht voran. Ich möchte mich da weiterbilden.
ja, ja.
Dann nutze ich dieses Budget, gehe in die Plattform, buche dann meinen Coach, den ich gerne haben möchte, kann dieses Coaching zu Hause im Homeoffice machen oder wie auch immer. Mein Chef sieht nur, aha, dieses Budget wurde eingelöst, aber sieht nicht, Frau Müller ist eventuell gestresst
Stimmt, ist
und
auch natürlich nur eine datenschutzrechtliche Geschichte, ne? Ja.
ja,
Ja,
also
spannend.
es ist wirklich ein Riesenthema und das wird noch häufiger zu hören sein. Also mit Benefits muss
Cool.
man sich auseinandersetzen. Das ist voll,
Ja, spannend.
wirklich.
Scheint ein sehr komplexes Feld zu sein. Ist super
Ist
cool.
es. Und ich
Ganz
glaube, das macht es auch
interessant,
so
ja.
spannend, weil wenn du sagst, ist es ein Paradigmenwechsel, dann, ich weiß nicht, es ist halt so ein komplexes Thema und eine Plattform, die einen kompletten Prozess dann abdeckt, also wirklich diesen 360-Grad-Ansatz hat, löst eine Komplexität. Und deshalb hat man schon eine Bandbreite an Unternehmen, für die man unterstützend tätig werden kann.
Ja, nee, es ist cool. Und mir war gerade bewusst, welche Tragweite da auch auf einmal ein Software-Tool haben kann, in dem, wie du sagst, Dinge anonymisiert, automatisiert laufen. Alle gewinnen in der Position. Und ich liebe Dinge, wenn alle gewinnen am Ende. Und eigentlich sollte es nur so laufen, aber ne, die Realität sieht dann anders aus. Umso mehr, ja, Hut ab. Also super, super Thema, finde ich sehr, sehr spannend. Bin auch gespannt, wie das Projekt dann weitergeht. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann so eine Größe, dass ich selber euch buchen kann.
Mit Sicherheit. Und es lohnt sich natürlich auch für kleine Unternehmen. Gerade die, die gerade so Strukturen schaffen müssen. Also die dann halt sagen, ich habe halt nicht das Budget, um mit einem Daimler da mitzuhalten, sondern muss auf andere Gehaltsbestandteile zurückgreifen. Die können das natürlich gerne. Das
Stimmt,
ist
das
auch
für
schön.
Startups, ja, kann ich Firmenanteile direkt im Fimbrand mit verteilen.
Eddie, wir können einfach dann weitersprechen.
Sehr gut. Ja, wir sind schon ein bisschen über unserer Zeit.
Yes.
Annika, es war sehr, sehr spannend. Ich hatte heute wieder zu viel Redeanteil, aber für Folge 20 nehme ich mir das nochmal raus.
Absolut. Also mir hat es Spaß gemacht. Danke.
Sehr schön, ja. Mir auch auf jeden Fall. Es war, wie gesagt, sehr spannendes Thema. Da werde ich bestimmt noch ein bisschen drüber nachgrübeln. Finde ich sehr, sehr interessant, was du da aufgebaut hast. Und es freut mich auch, ehrlich gesagt, zu hören und zu sehen, dass man auch alleine mit so einer großen Idee Fuß fassen kann. Und dass man auch finanziert werden kann in Deutschland mit sowas. Ist, ja, finde ich super. Hört sich gut. Wir haben die Bauchbinde fertig gemacht. Ich habe die ganze Zeit deinen Namen hier eingeblendet.
What?
Echt top. Ja.
Cool.
Ja, super. Jetzt haben wir
Danke
es.
von der Filmrenkung.
Aber ich möchte gar nicht deinen Namen hier einblenden.
Ist ja ein
Sondern,
Podcast, von daher
ja,
alles
stimmt.
gut.
Ja, jeder, der zuhört, ihr habt nichts verpasst. So viel kann ich sagen. Genau, aber was viel wichtiger ist, dass ich jetzt einblende. Und das werde ich euch im Podcast auch noch einmal buchstabieren. Und zwar findet ihr unter finbrand.de mit FIN und dann BRAND. Also nur ein N, einfach finbrand. Findet ihr die Seite. Dann könnt ihr euch gerne noch ein bisschen weiter einlesen, das ganze Thema. Euch ein wunderschönes Jahr angucken. Ich mag euch sehr, sehr, sehr gerne. Genau, und Annika, wer muss ich sein, um auf dich zukommen zu können?
Ja, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Bandbreite ist vielfältig. Also es gibt verschiedene Szenarien, für die die Plattform sinnvoll ist oder Probleme, die dadurch gelöst werden können. Kleine Unternehmen haben andere Challenges als jetzt größere oder auch Unternehmen mit 2, 3 oder 10.000 Mitarbeitern. Es lässt sich aber wirklich universell nutzen. Und das finde ich das Schöne, weil, wie du vorhin gesagt hast, es ist eine Win-Win-Situation für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer. Das heißt, wenn ich als Arbeitnehmer das Gefühl habe, Benefits kommen bei mir im Unternehmen zu kurz und ich möchte da vielleicht einen Anreiz schaffen, dann kann ich das machen und auf Firmen zugehen und auf der anderen Seite auch HR-Verantwortliche oder Geschäftsführer, die sich Gedanken machen oder auf der Suche sind nach einem effektiven Tool, gerne auch. Also ich bin
Ja, spannend.
Ansprechpartner für beide Seiten.
Ja, sehr cool. Ja, vielen lieben Dank. Und ja, danke für deine Zeit. Schön, dass du heute bei uns Gast warst.
Danke
Ich
dir,
habe,
Eddie.
ich überlege, wen haben wir denn? Oh ja. Ja, ich habe eine Sache, die möchte ich gerne noch loswerden. Und zwar großer Dank. Wir Folge 20 heute. Diese 20 Folgen wären nicht im Ansatz möglich gewesen, wenn die wundervolle Paulina nicht so viel Arbeit, Zeit und Herzblut da reinsteckt. Deswegen einmal ganz großen Shoutout an Paulina und vielen lieben Dank dafür, dass du uns immer so tatkräftig unterstützt.
Absolut. Also kann ich nur
Und
sagen, Paulina macht es super. Die macht einen
ja.
mega Job.
Genau, und ich möchte an der Stelle auch nochmal raushauen. Wir haben für diese Staffel sind wir, also die wird noch bis Ende des Jahres laufen, haben wir, glaube ich, schon, sind wir ganz gut ausgestattet. Ein paar freie Slots gibt es noch. Wenn ihr da draußen zuhört und Lust habt, mal selber wie Annika so ein Podcast dabei zu sein, dann ja, meldet euch gerne bei mir und dann könnt auch ihr Paulina kennenlernen. Das ist immer wert. Genau, und eine Sache in eigener Sache noch, die wir haben am 21.10. haben wir unser Event im Rahmen von How to Build a Startup. Wo Leute wie Annika, die schon im Podcast waren, ja, als Speaker nochmal ein bisschen tiefer in das einsteigen, was sie denn so tun und was sie so für Tipps für euch haben. Das heißt, wenn ihr Zeit und Lust habt, ja, kommt doch dazu und dann ja, haben wir zusammen schöne 2-3 Stunden am Abend auf unserer hauseigenen Leadbase-Plattform auch und haben unser eigenes kleines erstes Online-Event rund ums Thema How to Build a Startup. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, hoffe, dass ihr auch dabei seid. In dem Sinne möchte ich euch allen ein wunderschönes Wochenende wünschen und lasse meinem Gast wie immer seine berühmten letzten Worte.
Berühmt, wirklich, ich weiß, nicht drauf vorbereitet, aber danke dir, Eddie, für die Einladung, es hat super viel Spaß gemacht. Das ist sehr überraschend. Ich freue mich und genau, wir sehen uns dann im November zum Event.
Machen wir so. Danke. Bis denn. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, das Video hochzuladen. Ich habe mal Leute, in dem Sinne. Bis dahin. Ciao, ciao.